SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Da ist das Saarland trauriger Spitzenreiter und für die Betroffenen teurer Spitzenreiter. Über die Hälfte der saarländischen Fahrschüler und Fahrschülerinnen sind letztes Jahr bei ihrer praktischen Führerscheinprüfung durchgefallen. In der Klasse B wird das gezählt. Das ist ungefähr das, was früher Klasse 3 war. Ja, und das ist die höchste Durchfallquote bundesweit. Mal wieder. Schon 2022 war das Saarland da Spitzenreiter bei der Studie von Allianz Direkt. Über die Jahre hinweg brauchen die Menschen immer länger, um die Führerscheinprüfung zu bestehen. Ja, und sie fallen offenbar häufiger durch. Woran das liegt? SR3-Reporterin Lena Schmidtke hat für uns nachgefragt.
Wir fahren dann zur Ausfahrt, ne? Egal wie.
Bei Susanne Albrecht im Fahrschulauto. Am Steuer sitzt die 17-jährige Jodi. Es ist ihre letzte Stunde vor der Prüfung. Ihr erster Versuch.
Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, aber ich bin heute aufgestanden und ich habe immer positiv gedacht.
Dabei ist die Durchfallquote sehr hoch. Über 50% der Fahrschülerinnen und Schüler im Saarland sind im letzten Jahr bei ihrer praktischen Prüfung durchgefallen.
Also früher, ich rede jetzt so von vor 20, 30 Jahren, hat man eigentlich fast immer bei der ersten Prüfung bestanden. Dass man dreimal nicht bestanden hat, kam selten vor.
Mittlerweile ist es die Regel, kann Fahrschullehrerin Susanne Albrecht beobachten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unter anderem fehlt das passive Lernen.
Viele sind Traktor gefahren, fahren Fahrrad, sind auch schon mit Papa irgendwie Auto gefahren auf dem Feldweg. Das ist auch nicht mehr so. Wenn man früher bei den Eltern mitgefahren ist, dann hat man halt automatisch mitgeguckt, was machen die anderen um einen herum. Heute hocken die da mit Handy.
Auch der Landesverband der Fahrlehrer Saar sieht mehrere Gründe für die hohe Durchfallquote. Unter anderem gäbe es wesentlich mehr Verkehr als früher. Die Fahrschüler müssten auf viel mehr gleichzeitig achten. Außerdem seien Verkehrsteilnehmer ungeduldiger, teils aggressiv geworden. Da helfe auch das Fahrschulschild auf dem Autodach nichts. Das hat auch Schülerin Jodi miterlebt.
Wenn man zum Beispiel sich an die Geschwindigkeit hält und manche dann schneller fahren möchten und dann extrem schnell überholen, auch in der Innenstadt oder so, klar finde ich es dann unnötig, aber viel kann man jetzt auch nicht machen.
Trotzdem setzt es sie unter Druck.
Dann wollen wir im Kreise die erste Ausfahrt wieder raus.
Susanne Albrecht muss bei Jodi kaum noch was sagen. Kontrolliert nur, ob sie den Schulterblick macht, den Blinker setzt, sich an die Geschwindigkeit hält. Nicht alle Schüler sind so konzentriert, schon gar nicht in der Prüfung.
Die Prüfungszeit beträgt jetzt mittlerweile 55 Minuten, aber so nach einer halben Stunde merkt man schon, die Schüler, die werden jetzt immer mehr aufgelöst, unkonzentrierter, fangen an Fehler zu machen. Das ist der Prüfungsdruck und die Situation mit dem Prüfer im Nacken.
Früher seien die Schüler resilienter gewesen, findet sie. Und die Prüfer entspannter.
Zum Beispiel ein Junge vom Dorf, der Prüfer hat nach einer Viertelstunde gesagt, ach, der Bub, der kann fahren, ist gut. Das ist heute unmöglich.
Auch der Verband der Fahrlehrer wünscht sich von den Prüfern, dass sie mit den Prüflingen eine lockere Atmosphäre schaffen und vor dem Losfahren kurz Smalltalken. Das würde viel Druck nehmen. Auch Fahrassistenzsysteme, die beim Einparken unterstützten, könnten Schülern helfen, besser durch die Prüfung zu kommen.
Es gibt schon Methoden mit Entspannungsübungen. Ja, also Prüfungsangst zu bekämpfen gibt es schon, aber die Anforderungen zu bewältigen, das ist halt nur durch Übung möglich. Ne?
Regelmäßigkeit und Routine, die seien das A und O, meint Fahrlehrerin Susanne Albrecht. Dafür sei aber innerer Antrieb wichtig und der fehle oft. Jodi allerdings hat ihn.
Ich finde an sich Fahren, also es macht extrem Spaß auch. Und ich finde, dass ich auch dadurch ja meinen Eltern auch helfen kann, wenn ich zum Beispiel meinen Bruder irgendwo hinfahre oder so. Das ist auf jeden Fall weniger Stress für die.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr löbliche Einstellung. Ja, und da kann sich jetzt mal jeder selber fragen. Prüfungszeit 55 Minuten heute. Also ich glaube nicht, dass sehr, sehr viele, die jetzt gerade zuhören, so lange geprüft worden sind in ihrer Führerscheinprüfung. Da war es eher so wie der eine Fall, Viertelstunde, 20 Minuten, jo, passt, haste. Ne? Naja, kein Wunder, dass die Schüler oder Fahrschülerinnen da heute schneller durchfallen und eher mal durchfahren fallen. Trauriger Spitzenreiter, das Saarland in der Disziplin durchfallen durch die Führerscheinprüfung. Lena Schmidtke berichtet für die Region am Nachmittag auf SR3. Mehr als 70 Schiffe stecken seit Sonntag auf Saar und Mosel fest. Allein 17 davon hier bei uns im Saarland. Der Grund: ein Güterschiff war in eine Schleuse zwischen Cochem und Koblenz gerauscht, hat die Schleusentore aus der Verankerung gerissen. Ja, und seitdem geht gar nichts mehr. Heute hat sich ein Krisenstab getroffen und sich eine Lösung für die gestrandeten Schiffe überlegt. Wie genau die aussieht, SR3-Reporterin Simin Sadeghi weiß mehr.
Saarbrücker Bürgerpark, 12 Uhr mittags. Ein Bild, wie wir es vermutlich im Moment häufiger sehen werden entlang der Saar. Ein riesiger Kran lädt 30 bis 80 Tonnen schwere Behälter von mehreren Tiefladern auf ein Schiff, das am Ufer liegt. Die Behälter kommen aus Duttweiler und müssen nach Rotterdam, können aber nicht den gesamten Wasserweg nehmen. Grund dafür ist die kaputte Schleuse im rheinland-pfälzischen Müden. Also müssen die Behälter einen Umweg fahren, sagt Yannick Alt, der den Transport durchführt.
Wir müssen über die Mosel Richtung Nancy fahren. In Nancy würden wir wieder auf den konventionellen Straßentransport umschlagen und dann 200, 250 Kilometer durch Frankreich über die Straße zurücklegen, um dann in Lauterburg in den Rhein umzuschlagen, um dann über den Rhein nach Rotterdam zu gelangen. Viel Arbeit wegen einer kleinen Schleuse, genau.
Mitten im Trubel der Schiffführer der MS Mattia Mauritz Mudde aus Holland. Als er am Sonntag von dem Unfall erfahren hat, wusste er direkt, was ihm und seinen Kollegen blüht.
Tja, scheiße, ein Problem. Ja, ich meine, das ist einfach ein technisch Defekt, was passiert. Das könnte bei mir auch passieren. Glücklich bin ich das selber nicht, so sehe ich das dann. Ja, ist natürlich schwierig. Da ist mal ein Weg, zum draußen aus der Mosel zu gehen, wenn eine Schleuse nur ist.
Aber im Moment hat Kapitän Mudde noch Glück. Er hat noch einen Auftrag und kann Güter von A nach B bringen, liegt also nicht in einem der Häfen fest. Um diesen Schiffführern zu helfen, es sind mehr als 70 allein auf Mosel und Saar, hat sich das zuständige Wasser- und Schifffahrtsamt heute Morgen zu einer Krisensitzung getroffen und eine Lösung erarbeitet, um den festsitzenden Schiffführern zu helfen.
Ja, wir werden ab nächster Woche einen Versuch starten, diese Schiffe in eine Art Notschleusung dann zu Tal zu bringen, dass sie aus dieser Sackgasse rauskommen und dann Richtung Rhein fahren können, um dort wieder Ladung aufzunehmen.
Wie genau das technisch funktioniert, das wollte der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes, Albert Schöpflin, noch nicht verraten. Erstmal wolle man gucken, ob es funktioniert. Aber wenn, dann geht es vermutlich nicht ganz so schnell, wie es sich einige erhoffen. Mit der Behelfsschleusung dauert es statt 20 Minuten vermutlich mehrere Stunden, ein Schiff durch die Schleuse zu bekommen.
Wir werden auf jeden Fall alles dran setzen und werden auch jetzt nicht da mit einer 8-Stunden-Schicht arbeiten, sondern wir starten mit einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Wir hoffen, dass wir es vielleicht in diesem Jahr bis zum Jahreswechsel noch schaffen können.
Schiffführer Mauritz Mudde hofft, dass der Plan funktioniert.
Ja, sehr gute Idee. Ich bin kein Techniker dafür. Ich bin Techniker für meine Schiff. Ja, muss man sehen, da sind viele Leute damit dran und ich glaube, die finden eine Lösung.
Den Zeitplan für die Reparatur der Schleuse in Müden bringt die Notschleusung nicht durcheinander. Man geht weiterhin von Ende März aus, sagt Schöpflin. Trotz der angedachten Lösung treffen sich in diesen Minuten Schifffahrer von der Saar, um über eine Sammelklage zu beraten. Denn auch wenn sie nur bis Ende des Jahres festsitzen, müssen sie doch mit mehreren Wochen Verdienstausfall rechnen. Auch Schiffführer Mauritz Mudde überlegt, sich der Klage anzuschließen. Aber in erster Linie hofft er, bald wieder Richtung Heimat fahren zu können.
Da ich trotzdem noch nach Holland fahre, könnte zu meiner Heim für Weihnachten zu feiern mit meiner Familie. Ja, hoffe, dass das klappt.
Das hoffen wir auch, dass das klappt. Mensch, also Weihnachten zu Hause sein, das hoffen wir allen Saarschiffern und Moselschiffern, dass das noch hinhaut, trotz der kaputten Schleuse. Simin Sadeghi für die Region am Nachmittag auf SR3 hier. Edmund Dillinger, der Name des Priesters aus Friedrichsthal, ist mittlerweile zum Synonym geworden für alles, was in Sachen Missbrauch in der katholischen Kirche falsch lief und falsch läuft. Wir erinnern uns, das ist der Priester, in dessen Nachlass im Frühjahr 2023 tausende Bilder mit teils jugendpornografischem Material entdeckt wurde. Der Fall Dillinger behält auch die sogenannte unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier im Blick. Und die hat heute Nachmittag ihren dritten Zwischenbericht vorgestellt. SR3-Reporter Oliver Buchholz hat sich den Bericht angeschaut. Oliver, was steht Neues drin?
Also zum einen geht der Bericht nochmal auf den Fall Dillinger, du hast ihn angesprochen, wieder ein. Aus bislang 19 bekannten Opfern sind jetzt 20 geworden. Dazu kam ein ehemaliger Schüler von ihm aus Bitburg. Da hat Edmund Dillinger ihm wohl im Religionsunterricht in die Hose gegriffen. Jetzt sind wir mal ehrlich, von 19 auf 20, das ist jetzt nicht den großen Aufschrei wert. Aber auf der anderen Seite, es zeigt doch, wenn man dranbleibt, da kommt schon immer noch mehr. Und das ist im Grunde genommen auch Sinn und Zweck dieser Zwischenberichte, einfach zu zeigen, sie sind weiter dran und berichten natürlich über all die Dinge, die da noch laufen. Zum Beispiel im Moment eine psychologische Studie auch, was macht Missbrauch mit den Opfern in erster Linie, aber auch mit Angestellten vom Bistum. Und eine historische Studie, die läuft auch noch. Und da wird es jetzt spannend, weil die biegen ebenfalls in die Schlussgerade ein. Und da schauen sie sich jetzt die Amtszeiten der Bischöfe Marx und Ackermann an. Die beiden leben ja noch und auch viele der mutmaßlichen Täter oder der Beschuldigten leben da noch. Das geht jetzt also in die spannende Phase. Und was Dillinger betrifft, da wollen die beiden ehemaligen Staatsanwälte, die sich der Sache angenommen haben, jetzt gezielt noch auf den Bereich Afrika schauen, was er dort getrieben hat.
Die Kommission fordert ja vom Bistum auch mit jedem Bericht Veränderungen. Ist da mal was passiert?
Ja, auch das schaut sich die Kommission eben an. Was passiert mit den Empfehlungen, die sie aussprechen? Beim letzten Mal war so das Thema Aktenführung ein großer Punkt. Zum Beispiel am Fall Dillinger ist rausgekommen, dass das Bistum allein 8 Personalakten in unterschiedlichen Abteilungen führt. Das ist klar, dass da eine Akteneinsicht total schwierig ist. Und das hat das Bistum jetzt wohl, so berichtet die Kommission, schon in den Blick genommen. Auch im Umfang von Digitalisierung dieser Akten wird das jetzt eben alles zusammengeführt. Also da tut sich was. Ein anderer Punkt, Akteneinsicht für Betroffene. Das war immer schwierig, daran zu kommen. Da will das Bistum jetzt wohl eine Handreichung für erarbeiten. Ist jetzt noch nicht der große Wurf, aber immerhin, es tut sich was. Gibt aber auch andere Punkte. Da scheint das Bistum überhaupt nicht in Bewegung zu kommen. Beispiel transparente Strukturen. Also wenn jemand im Raum der Kirche missbraucht wurde und sich irgendwo hinwendet, dann wurde oft gesagt, nö, wir sind nicht zuständig. Das ist in einem Orden passiert. Geh dahin. Von Pontius zu Pilatus geschickt und da ist einfach noch keine Transparenz gegeben. Wer ist für was zuständig? Und das bemängelt die Kommission weiterhin.
Es ist ja jetzt schon der dritte Zwischenbericht. Dazu kommen noch Ergebnisse von Teilstudien und Sonderberichte. Geht das die nächsten Jahre so weiter?
Also diese Kommission wird bald zum Ende kommen. Der Abschlussbericht ist für den April 2025, also im nächsten Jahr, angekündigt. Dann enden diese Berichte. Wie gesagt, die Untersuchungen kommen jetzt auch eben in der Gegenwart an. Aber die Kommission hat schon einen Blick darüber hinaus geöffnet, hat gesagt, ihr lieben Leute, jetzt müssen wir so langsam drüber nachdenken, wie sieht denn auch eine Erinnerungskultur aus? Also kann es Kunstaktionen geben oder müssen Gedenkstätten eingerichtet werden? Das sind Sachen, mit denen man sich im Moment noch überhaupt nicht beschäftigt hat. Aber das wird dann nach 2025 hoffentlich in den Blick genommen.
Vielen Dank, Oliver Buchholz, für diese Informationen zum dritten Zwischenbericht der Aufarbeitungskommission der Missbrauchsfälle im Bistum Trier. Hier für die Region am Nachmittag auf SR3. 2024 war ein schwieriges Jahr für die Wirtschaft in Deutschland und im Saarland. Da waren ja gefühlt wöchentlich schlechte Meldungen eine Zeit lang. Viele Unternehmen kämpfen mit der schlechten Auftragslage und eine Verbesserung erwarten in den nächsten Monaten nur wenige. Das zeigen Umfragen unter den Unternehmen. Was das für den Arbeitsmarkt hier im Saarland zur Folge hatte, darüber berichtet Jimmy Booth hier in der Region am Nachmittag.
Die Konjunktur in Deutschland und im Saarland schwächelt. Das hat sich 2024 auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Höhere Arbeitslosigkeit, weniger Beschäftigte. Besonders im Handel und in der Zeitarbeit bekommen das die Arbeitnehmer zu spüren. Dazu die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
Wenn wir uns die Entwicklung im Saarland in 2024 anschauen, können wir schon feststellen, dass sich die strukturellen und konjunkturellen Eintrübungen auch am Arbeitsmarkt zeigen. Wir haben einen Rückgang der Beschäftigung, wir haben einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Es ist kein beängstigendes Ausmaß, aber die positiven Entwicklungen sieht man nicht mehr.
Im Schnitt waren 2024 37.200 Menschen im Saarland arbeitslos. Ein Plus von 4,5% im Vergleich zum Vorjahr. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der gemeldeten neuen Stellen. Sie lag bei 18.000, minus 24%. Während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung insgesamt zurückgeht, schnappt die Teilzeitfalle im Saarland immer häufiger zu, beobachtet man bei der Arbeitsagentur.
Es ist jetzt schon seit Jahren so, dass die Vollzeitbeschäftigung eher zurückgeht und die Teilzeitbeschäftigung ansteigt. Was in diesem Jahr besonders ist, ist, dass die Teilzeitbeschäftigung nicht mehr nur bei Frauen ansteigt, sondern auch bei der Beschäftigung von Männern ansteigt.
Dem Rückgang der Beschäftigung wirkt die Integration von mehr Menschen mit ausländischem Pass entgegen. Besonders Menschen aus Asylherkunftsländern und weiteren Staaten außerhalb der EU wie Mexiko oder Indien haben im Saarland Arbeit gefunden.
Menschen mit deutschem Pass im Saarland werden weniger und wir sehen, dass wir in der Beschäftigung auch ein Abbild dieser Entwicklung haben. Die Beschäftigung der Menschen mit deutschem Pass geht sehr deutlich zurück, während der Gesamtrückgang ein Stück weit von einem Anstieg der Beschäftigung von Menschen mit ausländischem Pass aufgefangen wird.
Immer mehr Menschen im Rentenalter gehen weiterhin arbeiten. In der Gruppe der über 65-Jährigen ist die Zahl der Arbeitnehmer im Jahresvergleich um fast 15% gestiegen. Positive Nachrichten gibt es vom Ausbildungsmarkt. Erstmals seit mehreren Jahren sind wieder mehr Verträge abgeschlossen worden. Dennoch waren zuletzt noch 700 Ausbildungsplätze unbesetzt. Auch 2025 wird die Flaute auf dem Arbeitsmarkt voraussichtlich anhalten. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung rechnet mit einem Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Saarland um 0,2% und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit um 2,2%.
Jimmy Booth hat Bilanz des Arbeitsmarktjahres hier im Saarland gezogen für die Region am Nachmittag auf SR3.